Frag dich nicht, ob du dir das leisten kannst, sondern frag dich immer, wie du dir das leisten kannst. Checken, was geht denn wirklich regelmäßig von meinem Konto ab? Und da kommt nämlich ganz schön was zusammen von dem, was wir eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil es vielleicht in unseren Augen auch Kleckerbeträge sind. Aber die machen dann halt auch zusammengenommen eine ganze Menge aus. Und all das verschafft schon mal ein großes Maß an Sicherheit, wenn man hier einen Überblick hat, was ich denn überhaupt Monat für mich und die Kinder eventuell zum Leben brauche. Redet miteinander darüber. Im Umfeld gibt es unheimlich viele Menschen, die genau das schon mal durchlaufen haben. Wenn wir etwas nicht wissen, dann haben wir erstmal eine Scham zu fragen, weil man denkt, ich müsste das ja eigentlich wissen. Aber woher müsste ich das denn wissen, wie ich mich finanziell bei einer Trennung verhalte? Oder wie muss ich überhaupt generell über Finanzen irgendwas wissen? Das wird einem ja nicht beigebracht. Aber die Magie steckt wirklich in der Kommunikation. Wenn man das erstmal positioniert hat, dann sind die anderen hellhörig in ihrem Umfeld und können Informationen an dich weitertragen. Gönnt den anderen die Freude, euch zu helfen.
Das ist Chaos und Chance, der Podcast für alle Eltern, die trotz Trennung eine Familie bleiben möchten.
Hallo, liebe ZuhörerInnen. In dieser Folge dreht es sich um das Thema Finanzen. Also vor, während und nach der Trennung und die damit verbundene Frage, wie man sich finanziell eigentlich gut aufstellen kann. Bei mir zu Gast ist Henriette Diekhoff. Sie hat schon als Kind von ihren Eltern gelernt, wie wichtig der Umgang mit Geld ist und dass das auch Spaß machen kann, sich um die Finanzen zu kümmern. Henriette ist Finanzcoach und ist auch so wie ich vom Vater ihres Kindes getrennt. Und ihr sind also die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen auch sehr gut bekannt und bewusst. Hallo Henriette, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Manche der ZuhörerInnen in diesem Podcast sind getrennt. Andere denken vielleicht noch darüber nach, sich zu trennen. Wir möchten hier so ein bisschen gern beide Szenarien mitdenken, denn zum einen kann ja die Angst vor der finanziellen Herausforderung den Trennungswunsch belasten oder sogar verhindern, dass man sich trennt, wenn man zum Beispiel finanziell in einer bestimmten Abhängigkeit vom Partner oder der Partnerin steckt. Oder es kann ja sein, dass die Trennung schon passiert ist und nun große finanzielle Sorgen da sind. Fangen wir mal mit dem ersten Szenario so ein bisschen an. Wenn ich jetzt also an Trennung denke und aber weiß, die Finanzen wären ein Riesenthema, ich habe vielleicht Angst, wie soll ich das schaffen, wie soll ich mich alleine auf die Beine stellen, vielleicht auch, weil ich noch gar nicht weiß, wie mein Gegenüber reagieren wird, wenn ich die Trennung ausspreche. Was meinst du, sollte man da als allererstes bedenken oder angehen, wie sollte man das angehen?
Eine gute Frage, weil das erlebe ich bei mir im Coaching auch oft, dass Frauen auch mit diesen Gedanken zu mir kommen und total verunsichert sind, weil sie gar nicht wissen, wie sie das alleine wuppen können. Oder sie haben zumindest die Vorstellung, dass es ein Riesenballast oder eine große Herausforderung ist, das Thema eigenverantwortlich anzugehen und in die Planung halt auch zu gehen. Sagen wir jetzt mal ganz runtergebrochen, ob sie sich so eine Trennung leisten können. Damit meine ich jetzt gar keine Scheidung, sondern wirklich einfach die Alltagskosten, ob sie das alleine wuppen können.
Ja.
Da empfehle ich immer, sich einfach mal hinzusetzen und sich mal aufzuschreiben, was brauche ich denn überhaupt? Was brauche ich für mich? Was brauche ich vielleicht für die Kinder, die bei mir bleiben sollen? Was sind da momentan die Kosten und Ausgaben, die auf mich als Alleinstehende dann in dem Fall oder als Alleinstehende, ja, das betrifft ja auch Väter genauso, was ist da, wofür muss ich aufkommen? Und da ist natürlich ein ganz großer Punkt und ich lebe hier in Berlin und das ist ein Punkt, der für viele wirklich wie ein großes Konstrukt an Geld halt einwirkt, das ist die Zahlung für die Wohnungsmiete. Und das ist ein Punkt, den man sich natürlich aufschreibt, aber es kommen noch ganz viele andere Ausgaben dazu. Das darf man nicht vergessen. Ich erlebe es oft, auch wenn ich Klientin frage, weißt du über deine Ausgaben Bescheid? Dann sagen wir, ja, klar. Ich meine, über deine fixen Ausgaben, ja, das habe ich im Blick. Und wenn wir uns dabei mal mehr reinbegeben, dann merken wir ganz schnell, die haben die Miete, vielleicht noch den Strom, Gas und Internet auf dem Schirm. Aber gar nicht so sehr, was dann noch alles andere an fixen Kosten anfällt. Und da empfehle ich es immer, wirklich mal einen Zettel, einen Stift zu nehmen oder sich eine Tabelle zu machen, einen Kontoauszug zu nehmen und mal zu checken, was geht denn wirklich regelmäßig per SEPA-Lastschriftverfahren oder per Dauerauftrag von meinem Konto ab. Und da kommt nämlich ganz schön was zusammen von dem, was wir eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil es vielleicht in unseren Augen auch Kleckerbeträge sind, aber die machen dann halt auch zusammengenommen eine ganze Menge aus.
Und vielleicht auch nicht nur den letzten Monatskontoauszug, sondern vielleicht auch mal den von Januar, weil da kommen ja auch ganz gerne mal so die Jahreszahlungen, ne? Wie Versicherung oder sowas. Gibt ja viele Sachen, die auch einmal im Jahr bezahlt werden. Auch die muss man ja irgendwie runterrechnen monatlich und mit einberechnen.
Genau, das ist ein guter Punkt. Je nachdem, wann die Versicherungen abgeschlossen sind, kann das im Januar sein, kann aber natürlich auch in anderen Monaten im Jahr sein. Und das ist dann Step Nummer zwei, sich mal hinzusetzen, zu überlegen, was habe ich genau an solchen Jahresabbuchungen? Das können Versicherungen sein, das kann auch die Bahncard sein zum Beispiel, die dann Jahr für Jahr vom Konto abgeht. Und das Ganze sollte man sich dann mal wirklich aufschreiben, durch 12 teilen und gucken, was ist das überhaupt für eine monatliche Belastung für mich? Und all das verschafft schon mal ein großes Maß an Sicherheit, wenn man hier einen Überblick hat, was ich denn überhaupt Monat für mich und die Kinder eventuell zum Leben brauche.
Und dann eben gegenüberstellen, ne, vielleicht potenzielle Kosten schon mal recherchieren und gucken, reicht das denn überhaupt? Ja, das ist ja,
Genau,
glaube ich, auch ein
also
großer Punkt danach, ne?
die zusätzlichen Ausgaben werden dann ja höchstwahrscheinlich zwei Haushalte sein, auf die es hinausläuft, oder ein Nestprinzip, ja, dass man sich vielleicht eine Wohnung, die Hauptwohnung teilt und dann noch eine kleine Wohnung mit dazu nimmt. Das ist natürlich auch ein gängiges Modell, was eine Zeit lang gut funktionieren kann. Das ist halt ein Punkt, den einfach mal durchspielen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was könnte ich da alles quasi mit involvieren? Und was kann ich vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig bei dieser Aufstellung, was kann ich an Geldfressern identifizieren und die dann halt auch außen vor lassen, kündigen oder temporär aussetzen? Ja, ich denke da an sowas wie mal mit dem Rad oder mit der Bahn fahren und nicht immer hier in Berlin gängig ein Car-to-go nehmen. Auch das schafft schon viel, viel Einsparungen. Selber kochen und Freunde zum Essen einladen, anstatt sich in einem Restaurant treffen, ist dann auch kinderkompatibler, wenn man dann eventuell dann keinen Babysitter mehr braucht. Genau, das sind einfach so Kleinigkeiten im Alltag, die dann zu neuen Angewohnheiten werden dürfen, wenn es jetzt erstmal darum geht, Ruhe reinzubringen in den Gedanken, oh mein Gott, schaffe ich das überhaupt finanziell?
Ja, genau, denn es ist ja mit einigen Herausforderungen zu rechnen oder mehr Belastung, ne, bei einer Trennung. Du hast ja schon gesagt, die Wohnraummiete ist ein Riesenthema. Ich lebe ja nun auch in Berlin und das ist echt auch so der Posten, wo mir jeden Monat, was mir echt die Laune verdirbt, was von meinem Konto abgeht. Genau, dann können es aber, es können ja auch Eigenheimraten sein, ja, wenn es nicht eine Mietwohnung ist, sondern vielleicht eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus. Einrichtungsgegenstände, okay, die sind vielleicht einmalig, aber auch das muss man ja so ein bisschen auf dem Schirm haben. Fahrtweg hast du schon gesagt, vielleicht auch Mehrkosten, weil man nicht weiß, wo man dann landet, wo man eine Wohnung oder ein neues Zuhause findet. Lebensmittel, Kleidung, das ist auch nicht zu unterschätzen. Und nach meiner Erfahrung ist, je älter die Kinder werden, desto teurer wird das Ganze. Also gerade Lebensmittel und Kleidung. Genau, eventuell Unterhaltszahler, da kommen wir später nochmal drauf, vielleicht auch Ehegattenunterhalt und natürlich eben auch die Scheidungskosten. Das ist einmalig, ja, aber könnte eben auch teurer werden, vor allem dann, wenn man sich nicht konfliktfrei trennt. Genau, und das ist super viel, ne? Und ich kann auch total verstehen, dass dann manche denken, das kriege ich allein gar nicht finanziert. Vielleicht, weil man eben für die Kinder auch beruflich zurückgesteckt hat, ein entsprechendes Einkommen, wenn man jetzt diese Aufstellung mal gemacht hat, ja, Einnahmen, Ausgaben oder eventuelle Ausgaben, aber Einnahmen kann man ja definitiv schwarz auf weiß sich angucken und dann so sich fragt, okay, wie soll das denn gehen, ne? Was ich aber auch weiß, ist, dass wir in Deutschland ja nicht unbedingt ins Leere fallen. Ja, wir haben ja einiges an Unterstützung in diesem Land. Und bevor man sich vielleicht gegen eine Trennung entscheidet, obwohl man diese will, weil man glaubt, das finanziell nicht allein zu schaffen, möchten wir die ZuhörerInnen unbedingt einladen, sich erstmal schlau zu machen und das Thema wirklich in aller Tiefe zu erfassen. Ja, also bevor die Panik aufkommt, macht euch wirklich erstmal einen Überblick und guckt. Und wenn ihr den Überblick habt, Einnahmen, Ausgaben, dann auch nicht direkt in Panik verfallen, sondern dann wirklich mal gucken, hey, was könnte ich denn an Zuschüssen bekommen? Oder was steht mir zu? Oder was kann ich als Überbrückung irgendwie in Anspruch nehmen?
Genau. Und da kann ich, wie bei allen finanziellen Themen, immer den Rat geben, redet miteinander darüber. Das ist jetzt, damit meine ich jetzt gar nicht so sehr den Partner oder die Partnerin, von der man sich gerade trennt, sondern im Umfeld gibt es unheimlich viele Menschen, die genau das schon mal durchlaufen haben. Und mir hat das damals auch in meiner Trennungsphase sehr geholfen, dass ich einfach mit anderen getrennten Eltern gesprochen habe. Und da ist so viel Vorwissen und Wissen, was wir uns gegenseitig weitergeben können, wo wir Anlaufstellen finden, was es denn überhaupt für Möglichkeiten gibt, welche Ämter man konsultieren kann. Du hast gerade finanzielle Zuwendungen halt erwähnt, die man da bekommen könnte. Das ist unheimlich wichtig, dass man sich da informiert und wenn man jetzt noch nicht direkt aufs Amt rennen möchte, erstmal mit anderen getrennten Eltern sprechen. Das ist nicht nur in finanzieller Sicht ein totales Empowerment, beziehungsweise auch ja eine Stütze, sondern halt auch in dem ganzen Prozess, der da gerade läuft, weil der natürlich emotional sehr aufwendig ist.
Absolut, absolut. Nun ist ja aber irgendwie das Finanzthema, ist immer noch so mein Eindruck, irgendwie auch so ein Tabuthema, ne? Dass Leute ungern, wenn Menschen ungern miteinander drüber sprechen, was sie verdienen, was sie ausgeben. Also mit Ausgaben wird vielleicht noch so ein bisschen geprahlt, mache ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne? Weil das ist ja immer noch, ja, wir leben halt im Kapitalismus, ne? Wer viel hat, zeigt es halt auch gerne. Und es ist oft ja auch sehr unangenehm, dann irgendjemandem sagen zu müssen, hey, ich habe Gedanken, mich zu trennen und habe echt finanzielle Sorgen und weiß nicht, wie ich das machen soll. Das ist ja super, super unangenehm. Wie kann man denn über diesen Schatten springen? Hast du da einen Tipp?
Ich glaube, der Schatten ist größer, als man denkt, weil wir sitzen alle da im gleichen Boot. Und meine Erfahrung ist, als Finanzcoach, wenn jemand von komplett außen zu mir kommt und eine objektive Meinung haben möchte, dann bin ich natürlich erstmal objektiv und habe auch ein Schweigegebot. Ja, also bei mir kann man alles sagen und es geht nicht nach außen. Ich selbst habe es aber damals auch in meiner Trennung gemerkt, dass als ich dann angefangen habe, darüber zu sprechen, dass das überhaupt gar kein Thema war und dass viele bereit waren, halt ihr komplettes Wissen mit mir zu teilen, das sie durch diese Zeit erlangt haben. Und das ist eigentlich eher, wenn man einmal damit angefangen hat, ein totales, ja, offenes Thema wurde, wie andere Themen halt auch. Und es ist wahrscheinlich eher so, was du schon sagst, wie man diesem Thema begegnet. Wenn man selber Scheu hat, darüber zu sprechen, dann findet man auch nicht die richtigen Formulierungen eventuell und kann dann halt beim Gegenüber auch nicht so diese Leichtigkeit halt auch auslösen in der Kommunikation. Meine Erfahrung war, als ich mich dann getrennt hatte, sind total viele Menschen auf mich zugekommen und haben halt Wissen von mir gebraucht, beziehungsweise auch Empowerment und das auf freundschaftlicher Ebene, gar nicht so sehr als Finanzcoach. Da kam ganz viel diese Frage, wie war das denn damals? Hast du vorher alles ausgerechnet? Wie habt ihr das denn dann geregelt mit den gemeinsamen Anschaffungen? Wie macht ihr das denn jetzt mit dem Kindergeld? Ne? Also all diese Themen, die beschäftigen ja jeden und jede. Und mein Tipp ist einfach, zu anderen gehen und offen drüber sprechen.
Also wirklich auch den Mut haben, weil eben deine Erfahrung, und das ist meine ja auch, nach der Trennung, es hat eigentlich nie, also wenn ich mich getraut habe, dann über das Thema Geld zu sprechen, gab es eigentlich nie eine negative Rückmeldung, ja, sondern eher im Positiven. Dann gab es entweder Unterstützungsangebote oder wirklich auch so, ja, hey, guck mal, ich habe eine Idee, mach dich doch damals schlau, ne? Weil mehr Köpfe denken halt auch ganz anders und jeder hat irgendwie schon mal was gehört, was du vorhin schon gesagt hast. Dieses Wissen kann man super gut verteilen und super gut teilen. Tatsächlich, ja.
Ja, ich glaube,
Und
diese
wenn.
Hürde ist eher dann im Kopf bei einem selber, weil man halt die Scham hat, dass man darüber nicht Bescheid weiß. Und das ist ja grundsätzlich so ein Ding. Also, wenn wir etwas nicht wissen, dann haben wir erstmal eine Scham zu fragen, weil man denkt, huh, ich müsste das ja eigentlich wissen. Aber woher müsste ich das denn wissen, wie ich mich finanziell bei einer Trennung verhalte? Oder wie muss ich überhaupt generell über Finanzen irgendwas wissen? Das wird einem ja nicht beigebracht.
Ja.
Und dass in diesem sehr speziellen Fall Nullwissen da ist, ist ja eigentlich jedem klar.
Absolut. Das ist ja wie mit allen Tabuthemen eigentlich, ne? Eigentlich geht es immer um Nichtwissen, tatsächlich. In der
Genau,
Gesellschaft vor
genau.
allem, ja. Ja. Aber wir müssen ja anfangen, und das ist ja auch so eine kleine Empowerment-Folge oder eine große Empowerment-Folge. Wir wollen ja auch anfangen, über Themen zu sprechen, die vermeintlich tabu sind. Ich finde ja eigentlich, es gibt gar keine Tabuthemen. Und das ist echt definitiv ein guter Schritt und eine gute Übung. Und wenn du jetzt als Zuhörerin dich jetzt gar nicht traust, an irgendwelche Menschen, die du kennst, Bekannte ranzugehen, gibt es immer noch Möglichkeiten, so wie zum Beispiel zu Henriette zu gehen, Finanzcoaches zu suchen, die eben eine Schweigepflicht haben. Also wenn die Scham so groß ist, dass du dich nicht damit traust zu zeigen, oh Gott, ich habe gar keinen Überblick über meine Finanzen und ich habe auch gar keine Ahnung, was mir jetzt zusteht, was ich machen kann, dann gibt es ja auch diese Möglichkeit tatsächlich. Genau, ich würde gerne nochmal darauf zukommen, welche staatlichen Zuschüsse es geben könnte. Also kurz mal vorweg, das ist hier keine Rechtsberatungsfolge. Wir sind beide keine Rechtsanwältinnen und können da gar keine Rechtssicherheit bieten. Aber das sind Ideen, Erfahrungswerte. Auch Google kann man fragen. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert. Und so, dass du aber schon mal als Zuhörerin gehört hast, was wäre denn möglich? Für Wohnraum zum Beispiel würde es Wohnberechtigungsscheine geben unter bestimmten Umständen. Oder Wohngeld, das ist ein Zuschuss vom Amt. Es würde auch vielleicht Wohnungszuweisungen vom Staat geben. Wohnbaugesellschaften sind eine gute Möglichkeit zu kontaktieren. Genossenschaften sind hier in Berlin total überlaufen, wie alle anderen eigentlich auch. Aber du lebst ja vielleicht gar nicht in Berlin und hast ganz andere Möglichkeiten da, wo du lebst. Unterhaltsvorschuss, wenn Unterhalt noch ein Thema ist oder nicht gezahlt wird, gibt es auch die Möglichkeit, vom Jugendamt Unterhaltsvorschuss zu bekommen. Der ist nicht so hoch, leider, aber es ist immerhin besser als nichts. Kindergeld wird in der
Da kann
Regel
ich mal
helfen.
kurz noch mal
Ja? Ja, gerne.
reingehen, Entschuldigung, beim Unterhaltsvorschuss, ganz, ganz wichtig. Der wird nicht eigene Erfahrung rückwirkend bezahlt. Ja, also wenn man sagt, ich warte damit jetzt erstmal und gucke jetzt erstmal und gehe dann irgendwie in einem halben Jahr irgendwo zum Amt und hole mir dann halt das, was mir ja eigentlich zugestanden hätte, die letzten 6 Monate, das geht nicht, sondern der kann immer ab Antragstellung nur einen Monat rückwirkend gezahlt werden. Das heißt, wenn eine Trennung ansteht, dann geht sofort zum Jugendamt und lasst euch dort beraten, was euch zusteht. Da kommt dann die Düsseldorfer Tabelle halt auch zum Tragen und dann nimmt es seinen Lauf. Ihr müsst nicht für einen Unterhaltsvorschuss oder so vor Gericht gehen oder irgendwelchen krassen Dinge in Bewegung setzen, sondern ihr müsst einfach nur zum Jugendamt gehen und sagen, ich lebe gerade alleinerziehend mit meinem Kind. Und könnt ihr, was steht mir zu? Ja, dort Erkundigung einziehen und das geht relativ fix. Die haben auch relativ fix Zeit und sobald ihr dort anruft, ist das auch schon das Datum der Antragstellung im Grunde genommen. Ja, und auch wenn der Termin erst 6 Wochen später sein sollte, wissen die, dass ihr euch da kundig machen wolltet. Also das ist nochmal hier, Entschuldigung, wenn ich dir gerade so reingegrätscht bin, aber
Alles
ein
gut.
Punkt, der bei
Wichtige.
Unterhaltsvorschuss
Ja.
Total wichtig ist zu wissen, dass man sich dann nicht irgendwo Zeit lassen sollte und dann denkt, man kriegt irgendwie total viel Geld, sondern dass jeder Monat zählt.
Ja, super wichtig. Danke für den Hinweis. Genau, Kindergeld wird vielleicht aufgeteilt, je nachdem, was dann für eine Regelung kommt, je nachdem, wie ihr finanziell beide verdient. Es gibt auch die Möglichkeit, Mehrbedarf für Alleinerziehende beim Bürgergeld, wenn man Bürgergeld beziehen sollte. Steuerklassenwechsel ist auch eine attraktive Sache. Kinderzuschlag und Bildungspaket will ich hier auch noch erwähnen. Ja, auch das sind Möglichkeiten. Macht euch das schlau. Es gibt im Internet viele Hinweise, aber besser ist natürlich vielleicht wirklich eine Beratung, weil jeder Fall ja sehr individuell ist, die Finanzen sehr individuell sind. Da wirklich mal zum Jugendamt gehen, wie Henriette eben gesagt hat.
Genau, und das, was du gerade gesagt hast mit mit der Steuerklasse wechseln, meines Wissens, ja, wie gesagt, das ist ja keine Rechtsberatung, aber könnt ihr die Steuerklasse in die Steuerklasse 2 wechseln, wenn das Kind den Wohnsitz bei euch hat? Das ist dann ganz egal, ob 50% auch beim anderen Partner oder Partnerin ist. Dort, wo das Kind gemeldet ist, ist quasi der oder diejenige berechtigt, die Steuerklasse zu wechseln, weil sie als alleinerziehend gilt. Ja, und sobald aber eine andere erwachsene Person in den Haushalt einzieht, meinetwegen der neue Freund, die neue Freundin oder eine andere Freundin mit Kind, ja, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu WGs mit anderen Alleinerziehenden, ist man nicht mehr alleinerziehend. Also das ist ganz wichtig zu wissen. Es geht quasi immer um den Wohnraum, wie viele Leute, die verantwortungsvoll sich um Kinder kümmern können, leben dort. Und wenn man alleine ist, kann man halt quasi in die Lohnsteuerklasse 2 wechseln und bei allen anderen Fällen ist man dann weiter in seiner bisherigen Lohnsteuerklasse.
Weißt du, ob das auch beim Wechselmodell geht, wenn das Kind hin und her wechselt? Weil dann ist ja das Kind, also man kann ja ein Kind nicht in zwei Wohnsitzen melden. Das ist ja so ein Riesenproblem tatsächlich noch, ne? Dieses Modell wird ja
Genau.
rechtlich gar nicht, ist ja gar nicht vorgesehen, leider.
Nee, das ist ja auch viel zu unkonventionell.
Ja, gibt's ja erst seit kurzem.
Also meines Wissens ist der oder diejenige dort, wo das Kind lebt, auch im Wechselmodell berechtigt, in die Lohnsteuerklasse 2 zu wechseln. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, sondern erkundigt euch dann nochmal.
Ich glaube auch, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das andere Elternteil da irgendwie eine Zustimmung gibt. Ich weiß es aber auch nicht genau. Also macht euch da unbedingt schlau, ja, wenn euch das betrifft. Genau. Die meisten schöpfen halt auch einfach ihre Leistung gar nicht aus aufgrund von Aufwand und Informationslast. Deswegen informiert euch bitte, bitte richtig gut. Ich habe auch gelesen, dass Stiftungen und Kirchen bei bestimmten Voraussetzungen finanziell unterstützen können. Ja, wenn man jetzt eine Überbrückung braucht oder sowas, hier könnte man sich zum Beispiel an die Caritas wenden. Also schaut auch danach, wenn es irgendwie, ja, ein Umzug. Ich meine, Umzug allein ist ja auch relativ teuer, ne? Kaution, Umzugskosten an sich. Also wenn da irgendwie Engpass ist, könnte man vielleicht auch noch gucken, ob man da so eine Unterstützung bekommt. Entschuldigung. So, jetzt vielleicht die nächste Frage. Was steht einem denn grundsätzlich zu bei einer Trennung? Ja, also wirklich auch nochmal da zu gucken. Oder wann ist man zahlungsverpflichtet? Ja, es gibt ja eben beide Seiten. Also hier auch, wie gesagt, nochmal, wir sind keine Rechtsberatung. Und es ist immer total wichtig, sich für den ganz individuellen Einzelfall rechtlich beraten zu lassen. Rechtlich wird, also ein kurzer Abriss dazu, rechtlich wird grundsätzlich entweder nach unverheirateten Paaren oder nach verheirateten Paaren oder eingetragener Lebensgemeinschaft unterschieden. Also eingetragene Lebensgemeinschaft geht mit in die Richtung verheiratete Paare. Unverheiratete Paare haben zum Beispiel keinen Anspruch auf Zugewinnausgleich, auf Versorgungsausgleich und auch keinen erbschaftsrechtlichen Anspruch. Aber, was ich auch interessant fand, was ich gesehen habe, eine unverheiratete Mutter hat zum Beispiel gegenüber dem gesetzlichen Vater einen Unterhaltsanspruch von 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung. Und gegebenenfalls können auch Kosten aus der Schwangerschaft und für die Entbindung geltend gemacht werden. Wenn ihr in dem Fall seid, macht euch auch hier nochmals schlau. Kindesunterhalt bedeutet, dass beide Eltern grundsätzlich dem Kind gegenüber unterhaltspflichtig sind. Also das Geld steht dem Kind zu. Deswegen darf man ja auch grundsätzlich eigentlich nicht darauf verzichten. Ja, was ja auch gang und gäbe manchmal ist, dass meistens Frauen dem unterhaltspflichtigen Vater ja keinen Druck machen, weil er nicht das komplette Kindesunterhalt zahlt, weil sie sonst vielleicht Angst um die Stimmung haben oder Angst vor Konsequenzen. Das darf eigentlich nicht. Das muss man einfach nur mal erwähnen. Ich kann das gut verstehen, ich kann das super nachvollziehen, aber eigentlich darf man das nicht. Es wird auch unterschieden beim Kindesunterhalt nach physischer Betreuung Unterhalt und nach Barunterhalt. Also die Person, bei der das Kind halt primär lebt, gibt ihm diese physische Betreuung und die andere Person den Barunterhalt. Barunterhalt, genau, zahlt das Elternteil, was sich nicht primär um das Kind kümmert. Diese Regelung kann, haben wir schon besprochen, kostenfrei durch das Jugendamt oder eben kostenpflichtig durch eine Rechtsberatung erfolgen. Grundlage dafür, hat Henriette schon gesagt, ist die Düsseldorfer Tabelle und der Vorschuss ist möglich durch das Jugendamt, haben wir auch schon gesagt. Eine Regelung für Kindesunterhalt ab 18 ist auch vorgesehen. Hier müssen aber die Kinder dann rechtlich gesehen ihren Unterhaltsanspruch gegenüber beiden Eltern geltend machen. Das fand ich auch nochmal spannend. Bei verheirateten Paaren kommt noch der Trennungsunterhalt zugunsten eines Ehepartners hinzu. Trennungsunterhalt heißt es dann, bis die Scheidung rechtskräftig ist. Danach nennt man es nachehelichen Unterhalt. Und der ist dafür da, dass hauptsächlich Sorgearbeit betreibende Personen finanziell unterstützt werden, weil sie zum Beispiel aufgrund der Kinderbetreuung nicht Vollzeit arbeiten können oder möchten. Zugewinn und Versorgungsausgleich spielt bei Ehe auch eine sehr große Rolle. Zugewinn ist quasi die Differenz aus Anfangsvermögen und dem innerhalb der Ehe erwirtschafteten Vermögen. Henriette nickt immer, das ist gut. Wenn ich was Falsches sage, quetsch du bitte dazwischen. Und Versorgungsausgleich sichert die Aufteilung der Rentenversorgung für den Ehezeitraum. Vor allem für die Personen, die aufgrund der Kinderbetreuung weniger in die Rentenversicherung einzahlen konnte. Korrekt?
Richtig.
Gut. Also bitte, bitte macht euch unbedingt schlau bei Rechtsberatung und auch Steuerberater kann man auch fragen. Die haben auch so ein bisschen Erfahrung, zumindest kennen die ja, wenn ihr jemanden habt, der eure Steuern macht, auch eure individuelle Lage. Und da kann man auch definitiv nochmal anrufen. Rechtsberatung noch besser und schaut, was da für euch der passende Weg sein kann. Also Rechtsberatung ist definitiv gut investiertes Geld, würde ich mal sagen, weil man am Ende ja wirklich gucken kann, wo kann ich sparen, was kann ich bekommen. Ne? Genau, dann haben wir ja schon gesagt, einer der größten Posten, sicherlich nicht nur hier in Berlin, auch auf jeden Fall in den anderen Großstädten Deutschlands, ist die Miete. Ja, also die Miete ist echt ein dicker Batzen. Weil manchmal muss es ja auch schnell gehen. Also es ist ja auch nicht so, dass bei einer Trennung, idealerweise, klar, kann man das vielleicht mit dem Partner, der Partnerin besprechen, hey, pass mal auf, ich habe vor, mich zu trennen. Kann aber auch sein, dass die Person dann sagt, boah, ja, okay, dann aber geh bitte sofort, ja, oder ich ziehe sofort aus, weil Trennung muss man ja auch sehen, das ist ja wirklich ein großer Schmerz, haben wir ja auch schon in den anderen Folgen behandelt und wir haben auch schon drüber gesprochen in den anderen Folgen, dass Abstand eine gute Sache ist, um diesen Schmerz zu verarbeiten, um auch wirklich erstmal Ruhe reinzukriegen in Konflikte, in alles, was da so wabert, um es überhaupt verarbeiten zu können, brauchen wir Rückzug und Ruhe. Das heißt, es kann halt passieren, dass man sich schnell wohnlich trennen wird oder möchte oder zumindest eine Person das möchte. Was gibt es denn jetzt hier für Alternativen, um Geld zu sparen und Möglichkeiten, auch vielleicht auch schnell was zu finden, was ja auch ein großes Thema ist in den Großstädten? Hast du Ideen
Also
hiermit?
in Großstädten haben wir zum Glück Möglichkeiten, über Plattformen beispielsweise alternative Wohnmodelle zu finden. Das heißt, zum Beispiel mit anderen Müttern oder Vätern, die die alleinige Fürsorge für ein Kind haben, zusammenzuziehen und dort sich halt die Gemeinschaftsorte wie Küche, Bad und Wohnzimmer zu teilen. Was einen tollen Nebeneffekt hat, dass man natürlich auch die Betreuung auch teilen könnte, wenn das passt, altersmäßig, kindermäßig. Ne? Da sind mal ganz viele Variablen drin. Aber da gibt es definitiv ziemlich viele Plattformen, wo man gucken kann, welche Möglichkeiten es da gibt, dieses Homesharing with Kids zu machen. Genauso kann man natürlich auch ganz klassisch bei WG gesucht, meinetwegen, sich eine WG suchen und gucken kann, sind da noch andere Eltern oder sind es vielleicht auch einfach WGs, wo Kinder willkommen sind. Auch da sollte man einfach mal checken, was ist da möglich, wie kann ich dort Kosten minimieren, um vielleicht erstmal irgendwo einzuziehen. Und vielleicht auch dauerhaft zu bleiben. Ne? Das sind ja auch total schöne Modelle, die natürlich von einer Paarbeziehung sich unterscheiden, die man vorher hatte. Und das ist natürlich eine Umgewöhnung, aber kann auch total bereichernd sein.
Ja, das ist eine total schöne Idee, ne? Genau, vielleicht gibt es auch andere Wohnprojekte, wo man irgendwie mit rein kann. Ja, also es gibt ja da viele Möglichkeiten. Wohngeld beantragen wäre eine Option, WBS vielleicht, geförderten Wohnraum suchen, das hatten wir auch schon gesagt. Oder man könnte vielleicht auch über einen kleinen Ortswechsel nachdenken. Ja, meistens ist ja die Hürde, dass man jetzt sehr viel weit weg ziehen möchte, schon relativ groß, wobei ich aber auch in meiner Beratung auch schon Mütter und Väter hatte, die sich getrennt haben, die dann gesagt haben, okay, jetzt ziehe ich vielleicht erstmal zurück zu meinen Eltern, ne? Je nachdem, wie das ist. Es kann natürlich eine große Entfernung bedeuten. Das ist natürlich auch was, was ich nicht allein entscheiden kann. Zumindest dann nicht, wenn wir das gemeinsame Sorgerecht haben. Aber es könnte ja auch eine Option sein, vielleicht zur Überbrückung, dass man schaut, kann ich vielleicht bei Freunden unterkommen, die vielleicht irgendwie ein bisschen außerhalb ein bisschen mehr Platz haben oder eben bei Verwandten, bei Familien. Also schaut, überlegt da in Ruhe auch, was geht, sprecht da auch vielleicht miteinander mit Bekannten oder mit Freundinnen, was die für Ideen hätten. Und auch da wirklich schaut nach so den Wohnprojekten oder WG, ist das bestimmt eine tolle Sache. Ich finde auch, davon sollte es definitiv mehr geben, weil der Wohnraum wird immer weniger und ja, es wird auch viel zu große Wohnungen von viel zu wenig Menschen meistens besetzt. Und es kann eine schöne Sache sein, das aufzuteilen.
Genau, aber da hast du gerade was ganz, ganz Wichtiges wieder gesagt in so einem Nebensatz. Und zwar sprecht drüber. Auch das,
Ja.
also es geht wirklich nichts über darüber sprechen, weil sich alleine hinzusetzen und die ganze Zeit bei Google irgendwelche Suchanfragen zu starten und selber zu recherchieren, kann super funktionieren. Aber die Magie steckt wirklich in der Kommunikation. Und das hast du eben auch so schön gesagt, mehrere Köpfe denken mehr als nur ein Kopf. Das ist so. Und wenn man das erstmal positioniert hat, dann sind die anderen hellhörig in ihrem Umfeld und können Informationen an dich weitertragen. Und dieses Netzwerk, das man ja entweder meinetwegen durch die Kita oder durch den Spielplatz oder durch die Schule sich mit der Zeit aufgebaut hat, das ist unheimlich wichtig, weil das ja auch alles Eltern sind in einer ähnlichen Altersstruktur, mit ähnlichen Herausforderungen und mit ähnlichen Netzwerken. So, und genau das ist das, was wir uns in dieser Phase noch mehr zu Nutzen machen können, als eh schon wahrscheinlich geschehen in der Zeit, auch in der normalen Zeit, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Nutzt dieses Netzwerk, um für euch da Lösungen zu finden.
Ja, absolut. Also das habe ich ja auch schon in der einen oder anderen Folge gesagt. Dieses Reden, sich öffnen, ist wirklich, wirklich wichtig. Und ja, das triggert die Scham total. Ja, das ist super, super unangenehm, wenn wir irgendwie jemanden fragen müssen oder erzählen wollen, ja, wir sind gerade in der Krise oder wir sind gerade in Trennung oder wir sind jetzt schon getrennt und ich habe Nöte, kannst du mir helfen? Also dieses um Hilfe bitten auch, ja. Zum einen, was die Kinderbetreuung angeht, denn ne, natürlich ist es anstrengend. Das weiß Henriette, ich weiß das als Alleinerziehende. Ist man eben dann alleine, ja, für mehrere Tage oder eben die ganze Zeit mit dem Kind, den Kindern. Und das ist super, super anstrengend. Also fragt genauso, wie ihr bitte, bitte fragen, um Hilfe bitten sollt, wenn es um Kinderbetreuung geht in eurem Netzwerk, Kita, Schule, andere Eltern, dass die Kinder sich verabreden, dass man sich da mal aufteilt. Das kommt ja auch den anderen Eltern zugute, ne? Es ist ja auch oft einfacher, zwei Kinder zu Hause zu haben als eins, weil die spielen halt miteinander und dann schafft man schon wieder ein bisschen mehr oder darf sich auch mal ausruhen und die Beine hochlegen. Und genauso ist es eben auch beim Thema Finanzen. Sprecht miteinander oder Wohnen oder Versicherung oder hast du einen guten Rechtsanwalt, Rechtsanwältin oder Mensch, ihr seid doch getrennt, darf ich dich mal dazu was fragen? Ja, weil bei mir steht es vielleicht jetzt auch an. Hab den Mut, das ist wirklich, es ist die falsche Scham tatsächlich, ne? Also die Scham ist da vorhanden, definitiv, aber der Scham da, die Macht zu geben, es deswegen nicht zu tun, das lohnt sich gar nicht, weil das lohnt sich wirklich gar nicht. Das lohnt auch der Gesellschaft nicht. Dann seht euch eben als Role Model, wenn euch das hilft. Denn wir müssen in unserer Gesellschaft mehr über Trennung sprechen. Das ist so, so wichtig. Ich meine, jede zweite Ehe wird geschieden. Es gibt Statistiken, ja, die das belegen. So, also es ist da, es ist vorhanden. Es wird nur nicht drüber gesprochen oder noch viel, viel zu wenig. Und wir alle können das verändern. Wir alle können den Menschen helfen, die zukünftig über Trennung nachdenken, die zukünftig noch da reinkommen in diese Thematik, damit es leichter wird, damit es in dieser Gesellschaft dauerhaft leichter wird.
Kehr das nochmal um und gib einen anderen Gedanken rein. Gönnt den anderen die Freude, euch zu helfen.
Das ist auch richtig gut. Eben, weil, ne, erfahrungsgemäß helfen Menschen richtig gerne. Ja. Ja, sehr, sehr schöner Gedanke.
Genau. Und was ich auch noch mitgeben kann, ganz, ganz wichtig, das habe ich zum Beispiel am eigenen Leib erlebt, als ich mich getrennt habe. Ich lebe hier in Berlin in, ja, eigentlich meiner Traumwohnung. Und das habe ich halt mit meinem damaligen Freund und mit meiner Tochter gemacht. Wir sind hier eingezogen in so einem klassischen Alter, als meine Tochter 2 Jahre alt war. Da braucht man ja allmählich mal ein Kinderzimmer. Vorher ist das ja nicht wirklich notwendig. Und ich habe über Vitamin B quasi diese Dachgeschosswohnung gefunden. Sehr sonnig, mit einem Balkon. Ja, also alles das, was man sich immer vorgestellt hat, wo man mal leben möchte, wenn man erwachsen ist. So, ich war erwachsen und hatte auch schon eine Tochter und wollte mich aber trennen. Ich wollte aber diese Wohnung nicht aufgeben, weil das war die Wohnung, es war mein neues Zuhause und das war das, wo ich mich wirklich zum ersten Mal, ich lebe in Berlin, richtig, richtig zu Hause gefühlt habe. Und ich habe mir damals beschlossen, mir niemals eine Frage zu stellen, nämlich die Frage nach dem ob ich mir das leisten kann. Sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ich mir das leisten, in dieser Wohnung leben zu bleiben? Und das sind zwei kleine Wörter, die in der Trennungsphase auch einen ganz entscheidenden Unterschied machen können. Frag dich nicht, ob du dich trennst, wenn du eh schon den Entschluss für dich gefasst hast oder ob du dir das leisten kannst, sondern frag dich immer, wie du dir das leisten kannst. Das macht den Möglichkeitsraum für Lösungsfindung sehr viel weiter auf. Und du wirst dann mit dem Wie quasi wahrscheinlich auch in die Kommunikation nach außen gehen, um auch andere Leute nach dem Wie zu fragen. Und das Ob ist dann schon längst wieder vergessen.
Super spannend. Das heißt, man sollte sich vielleicht gar nicht auf die Kosten, also ja, die Kosten sind wichtig, Kostenkontrolle, aber dann doch viel mehr auf die Einnahmen fokussieren, dass man sich das wie leisten kann, richtig? Okay.
Okay, Claudia ist schon im Wie-Spielraum.
Ja, ich denke das schon durch.
Ja,
Mein Kopf ist nicht
nein,
aufzuhalten.
aber die Kostenaufstellung, ja, also das,
Ja.
was man an Ausgaben hat, das ist erstmal die Ratio, die braucht es in solchen emotionalen Momenten, ja. Ratio erdet einen und bringt einem wirklich haftbaren Boden unter die Füße. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Ratio. Und dann darf aber auch wieder rumgesponnen werden, indem man sich halt fragt, wie kann ich mir denn diese ganzen Ausgaben überhaupt leisten?
Ja.
Und rumspinnen tut in diesem Fall auch echt gut, ja. Also guckt einfach mal, was er alles möglich machen könnte, indem er entweder was einspart oder, was Claudia gerade schon sagte, eventuell die Einkommensströme erhöhen könnte. Und da ist jetzt nicht unbedingt ein Jobwechsel vielleicht gefragt, aber vielleicht ist einfach mal, okay, ich ziehe jetzt hier aus, da sind ja total viele eventuell Möbel oder der Keller muss ausgemistet werden oder so. Man kann Verkäufe machen, man kann vielleicht Dinge vermieten. Ich habe zum Beispiel, als meine Tochter ganz klein war und ich zu wenig Raum in der damaligen Wohnung hatte, ich habe so ein Klavier, ein E-Piano, ein relativ großes aber, das sieht ein bisschen fast aus wie ein richtiges Klavier. Und da war kein Platz mehr dafür da. Und ich habe dieses E-Piano, ich glaube, 2,5 Jahre lang vermietet. Ja, an eine Person, die wollte mit dem Klavierspielen anfangen und hat dann auch wirklich mit dem Klavierspielen weitergemacht. Und ich habe da, glaube ich, 40 Euro im Monat für bekommen. Ja, also das ist jetzt so, Kleinvieh macht auch Mist, aber das war halt eine Win-Win-Situation. Und genau solche Gedanken kenne ich, das meine ich mit dem Wie. Ja, da kommen, werden nochmal Ideen freigesetzt. Meine Nähmaschine habe ich auch eine Zeit lang immer mal vermietet. Hat perfekt funktioniert, gerade in der Weihnachts- und Corona-Zeit.
Na, super Idee. Ich habe auch eine noch rumstehen. Ich habe die, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr angeguckt.
Genau. Genau.
Ja.
Die Dinge, die man
ja.
braucht. Es hat auch Nachhaltigkeitsgedanken natürlich, der noch dahinter steckt. Manche haben vielleicht einen PKW, den man auch über Mietplattformen halt auch an andere zur Verfügung stellen könnte, um sich so quasi die Versicherungs- und Steuerkosten nochmal reinzuholen. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie man halt nebenbei noch ganz legal Geld verdienen kann.
Ja, genau, über illegale Sachen sprechen wir nicht. Kennen wir uns auch nicht aus. Aber genau, das ist ja auch wieder, spricht ja auch wieder dafür, dieses Kreativwerden, ne? Klingt ja auch viel, viel besser, wenn man gemeinsam kreativ ist oder eben mit Menschen spricht, die sich da schon auskennen und vielleicht Ideen haben, ja. Aber auch Menschen, die nicht getrennt sind. Also sprecht auch mit Freunden, Freundinnen, die nicht getrennt sind. Bitte, bitte, sprecht mit allen, mit denen ihr sprechen wollt. Könnt, denn auch die können Ideen haben dafür. Manchmal hat man was gelesen oder kennt jemanden, der jemanden kennt. Ihr kennt es, ja? Also es gibt immer Optionen, auch da sich auszutauschen, um kreativ zu werden. Definitiv. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das du vielleicht kennst. Ich kenn's definitiv. Dieses Alleinerziehendsein ist ja so ein bisschen anstrengend, habe ich gehört. Ja. Und was dann ja auch ein großes Thema ist, ist Urlaub. Ja, Urlaub zu finanzieren, ist ja so ein Luxusgut in der Regel, ne? Da würde ich gerne auch noch mal kurz drauf eingehen, wenn der Urlaub nicht finanzierbar ist, weil der Rest eh schon alles wackelt und man erstmal gucken muss und ankommen muss und oder es wirklich auf Kante gestrickt ist, erstmal, ja, bis man vielleicht das Wie hinterfragt und da Ideen umsetzen kann. Manchmal dauert das ein bisschen. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, was man dann eigentlich dann tun kann, wenn man Urlaub braucht, Urlaub möchte, aber sich eben hier diese große Reise, Flug und so weiter nicht leisten kann. Hast du eine Idee?
Also,
Mir fällt ein bisschen was ein.
ja, ich habe mehrere Ideen oder schon aus Erfahrung. Also eine Idee ist natürlich ganz klassisch, einfach mal drüber sprechen und sich bei anderen einklinken. Ja, also bei anderen einklinken heißt jetzt nicht, dass man denen die ganze Zeit auf den Fersen ist, sondern guckt, was wollt ihr denn im Urlaub machen? Und wenn die sich meinetwegen irgendwo ein Häuschen mieten wollen, dann kann man halt überlegen, lass uns doch ein bisschen mit einem Zimmer mehr noch was mieten, das ist dann günstiger für alle und wir kommen mit und hey, die Kinder haben sich untereinander und wir können lesen. Also das ist
Eben.
ein totaler Mehrwert für alle, was den Erholungsfaktor angeht. Weil ihr kennt das, also die vielleicht alleinerziehend sind oder sich darüber Gedanken machen, dass das ins Haus steht, das ist nichts anstrengender als ein verregnetes Wochenende mit dem Kind allein in der Wohnung und keiner hat Zeit. Das ist so, da guckt man morgens um 9 auf die Uhr und denkt so, oh Backe. So, und das kann man im Urlaub wirklich toll umgehen, indem man mit anderen zusammen verreist, wenn das kostengünstiger gehen soll. Ich bin totaler Camping-Fan. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache, aber ich liebe dieses Luxus-Campen mit tollen Zelten, in denen man stehen kann, mit einer guten Küche, mit 2 Herdplatten und Wasserkocher. Also man kann sich da auch schön machen. Campen geht herrlich mit anderen Familien, weil man sich wirklich aus dem Weg gehen kann. Ja, also es ist ja auch immer, ne, Privatsphäre darf ja dann auch sein im Urlaub und deswegen ist Camping, geht auch prima an der Ostsee. Kann man mit der Bahn hinfahren, rein theoretisch, ja. Also von Berlin aus zumindest. Das sind alles kostensparende Modelle, die funktionieren. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass andere Kinder mit dabei sind, damit der eigene Erholungswert gewährleistet wird. Weil der ist unbezahlbar. Ja, wenn es hier schon um Geld geht, das ist wirklich unbezahlbar. sich dort Ruhe zu verschaffen
Absolut.
und einfach mal ein Buch lesen und einfach mal schlafen, einfach mal, weiß nicht. Ich war auf einem ganz tollen Campingplatz, da wurde Yoga angeboten, da gab es einen Tennisplatz. Also da ist dann alles gegeben und die Kinder haben genug andere Kinder in einer verkehrsberuhigten Zone. Es kann nichts passieren oder wenig. Das ist eine totale Entspannung. Also das kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es natürlich, und ich weiß nicht, ob du das auch im Kopf hast, natürlich die Möglichkeit auch auf Mutter-Kind-Kuren zu
Ja,
fahren.
und hey, ich möchte hier mal eine Lanze brechen. Es gibt auch Vater-Kind-Kuren, ganz, ganz wichtig. Ja, es heißt Mutter-Kind-Kur. Da müssen wir auch mal in die andere Richtung gendern. Denn ich
Ja,
weiß, mein
auf jeden
Partner zum
Fall.
Beispiel hat das gemacht mit seinem Sohn. Das war richtig großartig. 3 Wochen Ostsee. Das Kind ist betreut vormittags, geht vielleicht natürlich nicht mit ganz, ganz kleinen Kindern, weil das, ne, Trennung, Fremdbetreuung ist natürlich ein Thema. Das ist jetzt nicht wie in der Kita, wo die Kinder sich schon kennen. Aber mit ein bisschen älteren Kindern, ich glaube, das geht nur bis 11 oder 14, also es gibt so ein Endalter, bis wann die Kinder mitkommen können. Aber wenn das Kind schon in die Schule geht und vielleicht offen ist, auch für andere Kinder und andere Menschen, dann ist das eine ganz, ganz tolle Idee. Und das muss auch nicht immer so starr sein. Also das ist wirklich eine ganz schöne Sache. Es gibt meistens für die Eltern tolle Angebote, was Sport angeht, Entspannung, Yoga. Das ist auch nett. Und wenn der Ort nett ist, hat man da auch schon mal ein paar Stunden für sich zumindest. Und das Kind lernt andere Kinder kennen. Auch am Nachmittag kann man sich dann auch noch mit den anderen austauschen oder die Kinder spielen miteinander. Das ist auch eine tolle Idee. Definitiv. Und kostet halt nichts. Also 3 Wochen. Richtig toll. Genau. Was ich mir noch überlegt habe, ist auch so ein Wohnungstausch mit Freunden an unterschiedlichen Orten, ne? Dass man sich vielleicht mal abspricht. Jeder von uns hat ja irgendwelche Bekannte oder vielleicht Freundinnen an anderen Teilen Deutschlands oder auch Europas oder eben auch der Welt. Dass man dann vielleicht schaut, okay, wann macht ihr den Urlaub? Ja, ist dann eure Wohnung frei? Dann hat man zumindest mal einen Tapetenwechsel und kann vielleicht, dann hat man nur die Anreisekosten und die Lebensmittel, die man sowieso zu Hause auch hat, ja. Aber ist eben mal woanders, kann sich einen anderen Ort ansehen, eine andere Stadt. Das ist vielleicht auch eine ganz, ganz gute Idee. Oder natürlich eben auch Familie besuchen. Ja, auch das mache ich auch regelmäßig mit meinen Kindern, seit ich getrennt bin, dass ich dann wirklich zu meinen Eltern auch fahre und ja, ich mich da, ne, meine Eltern haben einen Pool gekauft vor ein paar Jahren extra für die ganzen Enkelkinder. Und die Kinder haben da Spaß drin und ich kann daneben liegen und ein paar Stunden lesen und meine Eltern nehmen mir da ein bisschen was ab. Also das hat nicht jeder, das weiß ich, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, vielleicht auch tatsächlich nochmal die ehemaligen Schwiegereltern fragen, weil ganz ehrlich, Familie bleibt Familie, auch wenn man getrennt ist. Es muss nicht immer so sein, dass dann auch die Schwiegereltern da in Konflikt gehen, ja. Also das wäre vielleicht auch noch eine Option. Fragt einfach nach. Das kann
Ja.
nix. Das kostet
Oder
nichts.
was ich mal gemacht habe, ist auch ein Roadtrip. Ja, ich hab meine Tochter genommen und bin einfach zu Freunden gefahren, die ich eh schon lange, lange, lange mal wiedersehen wollte. Das war damals noch im Kita-Alter, da war ich nicht abhängig von den Schulen, von den Schulferien. Und das ist halt auch eine tolle Möglichkeit. Dann hat man quasi nur die Kosten für die Bahn oder für das Auto und kann im Grunde genommen bei vielen Freunden ja mal irgendwie für ein, zwei Nächte, das ist dann ja auch ein bisschen abenteuerlich, halt im Wohnzimmer, im Gästezimmer, wo auch immer, irgendwo unterschlüpfen und hat vor allem die soziale Komponente, dass das Herz wieder mit Liebe erfüllt ist, wenn man seine Freunde wieder sieht.
Ja, ganz, ganz wichtig, ja. 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 Das ist doch schon mal
Schön, ich
irgendwie
habe
eine
jetzt Bock
schöne
zu
Idee.
verreisen. Danke.
Ja, ich auch. Die Sonne scheint auch gerade, das zieht mich auch. Ja, also wir hoffen, dass das finanzielle Empowerment so ein bisschen rübergekommen ist in dieser Folge, denn darum geht es tatsächlich, ja, keine Angst zu haben, hinzugucken. Ja, wenn alles, was ich weiß, da sind wir auch wieder bei dieser Scham, ne, Scham und Nichtwissen. Wenn ich aber einen Überblick habe über meine Finanzen, der kann natürlich erstmal erschreckend sein, weil ich manchmal diese kleinen Posten eben nicht auf dem Schirm habe, sondern eben, was du schon anfangs gesagt hast, nur die großen. Und sicherlich kommt da viel zusammen. Sicherlich kann man sich auch das ein oder andere Abo mal verkneifen. Ja, das habe ich dann auch gesagt. Diese ganzen allein Streaming-Anbieter, ne? Stichwort. Man braucht da nicht alles. Man kann auch mal eine Weile drauf verzichten. Das geht wunderbar. Wohnraum verkleinern geht wunderbar. Bin von einem Reihenhaus nach der Trennung in eine Wohnung gezogen, in eine Dreizimmerwohnung. Und anfangs dachte ich so, boah Gott, die ganzen Möbel passen nicht rein. Okay, alles klar, habe ich viel verkauft, habe mir natürlich ein paar neue Sachen auch gekauft, was reinpasst. Aber es kann auch total erleichternd sein, Stichwort Haushalt, wenn es nicht mehr so viel ist, ja, sondern man kleinere Flächen hat. Das Putzen geht definitiv schneller als vorher. Und da wirklich so mal zu schauen, okay, was geht, was ist möglich und was kann ich bekommen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da den Mut zu haben, hinzuschauen, hilft definitiv, die Angst zu nehmen und auch die Scham so ein bisschen zur Seite zu schieben. Nehmt die Scham einfach mit, das macht nichts. Alle haben Scham, wenn sie über Geld sprechen. Wenn aber keiner anfängt, dann verändern wir nichts.
Das ist
Ja.
ein schönes Schlusswort.
Genau. Sprecht miteinander.
Genau. Die sprechen wirklich darüber sprechen und wenn ihr den Entschluss gefasst habt, euch zu trennen, fragt euch immer nach dem Wie und nicht nach dem Ob.
Genau. Sehr schön. Ich frage nochmal, Henriette, am Schluss. Das war noch nicht ganz das Schlusswort, denn ich frage immer noch ganz gern meine Gäste und Gästinnen, warum sie genau das machen, was sie machen. Also, was ist deine Motivation? Warum bist du Finanzcoach geworden? Und vielleicht auch noch, welches Gefühl gibt es dir oder gibt es den anderen, Klarheit über die finanzielle Situation zu haben? Aber erstmal die erste Frage: Was ist deine Motivation?
Meine Motivation ist im Grunde genommen, andere dabei zu unterstützen, das Gefühl von Klarheit zu haben und damit mit mehr Gelassenheit durchs Leben zu gehen. Das ist meine totale Motivation. Und ich habe das neulich mal gesagt, ich glaube, also ich werde mich sehr, sehr darüber freuen. Und dann weiß ich auch, dass ich alles richtig gemacht habe, wenn wenigstens eine Klientin, wenn sie 67 oder 70 ist und im Rentenalter ist, weil bei mir geht es ganz viel im Coaching, um Altersvorsorge, wenn die mal sagt, wie geil, dass ich damals Henriette kennengelernt habe. Und dann habe ich tatsächlich meine Mission erfüllt, wenn das wenigstens eine Person sagt. Das ist meine totale Motivation, andere dabei zu unterstützen, halt gelassener durchs Leben zu gehen und später vor allen Dingen, wenn sie im Ruhestandsalter sind, das Leben führen zu können, von dem sie sich immer vorgestellt haben, dass so ihre Rentenzeit aussehen könnte. Und ja. Da ist eine Menge Glitzer drin und eine Menge Empowerment. Und deswegen habe ich auch die Motivation, das jeden Tag aufs Neue zu machen, mein Coaching-Angebot weiter auszubauen, mein Wissen weiter aufzubauen und tolle Workshops und Coachings anzubieten, damit ich dieses Wissen, was ich habe und auch das Coaching-Empowerment-Wissen halt weiterzugeben, sich dem Thema positiv zugewandt und sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen, weil es tut gar nicht weh.
Ja, genau. Und du hast auch gleich die zweite Frage beantwortet, nämlich welches Gefühl gibt es, Klarheit über finanzielle Situation zu haben? Gelassenheit, habe ich gehört. Ja.
Gelassenheit, totale Gelassenheit und nicht mehr dieses nachts um zwei aufwachen Kopfkarussell. Ja, das erzählen mir ganz viele meiner Klientinnen, dass sie das halt nachts dann ganz stark haben,
Ja.
diese Panik oder diese schwarzen Gedanken, dass es nicht reicht und dass da irgendwie was ungeordnet irgendwo liegt und dass sie eigentlich müssten, aber die
Genau.
Prokrastination erzeugt halt negative Gedanken und einfach diese Prokrastination daraus zu nehmen aus diesem Thema, sondern es einfach anzupacken, ganz rational und dann zu gucken, was macht das mit meinen Emotionen? Und die kommen meistens sehr positiv dahinterher, wenn man das einmal rational für sich klärt.
Sehr schön. Das war das Schlusswort. Vielen Dank, liebe Henriette, für das schöne
Ich
Gespräch.
danke dir.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch diese Folge möchte ich natürlich gern noch ein wenig für dich zusammenfassen. Der wichtigste Punkt ist, dass du dir den Überblick verschaffst über alle deine Ausgaben, auch die, die nur einmal im Jahr anfallen. Wenn dir das schwerfällt, kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen, die Unterstützung zu suchen, denn es ist überhaupt keine Schande, dass dir das schwerfällt. Du bist damit nicht allein. Das geht einigen Menschen so. Unterstützung kannst du bekommen, zum Beispiel in Form von Finanzcoaching. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, was für ein tolles Gefühl das ist, Klarheit zu haben über die eigenen Finanzen, also wirklich über die eigenen Einnahmen und Ausgaben. Das bringt so ein krasses Empowerment mit sich. Ebenso ist es eben wichtig, natürlich auch die Einnahmen zu checken. Also nicht nur das, was auf deinem Gehaltszettel steht, sondern dir wirklich auch zu informieren, zum Beispiel beim Jugendamt oder durch rechtliche Beratung, was dir für deinen ganz persönlichen Fall alles zustehen könnte. Wenn zum Beispiel ein paar Fixkosten wie Miete zu hoch ist, dann mach dich mal über Alternativen schlau. Informiere dich zum Beispiel über Eltern-WGs oder Wohnprojekte. Ich kann dich nur einladen, da einfach mal um die Ecke zu denken und zu recherchieren, was es alles in deiner Nähe gibt und was du dir davon vielleicht vorstellen könntest für dich und dein Leben. Der wichtige Punkt natürlich, der auch in dieser Folge immer wieder zur Sprache kommt: Rede mit anderen Menschen, sprich andere Leute an, die Erfahrung haben mit Trennung, zum Beispiel aus deinem Verwandten- oder Freundeskreis, aus der Kita, aus der Schule. Also Menschen, von denen du weißt, dass sie getrennt sind oder Erfahrung damit haben. Sprich sie einfach an und frag: Hey, könnte ich dir mal ein paar Fragen dazu stellen? Nutz dieses Schwarmwissen und diese Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Und auch ein wichtiger Satz, den Henriette gesagt hat: Gönn den anderen dabei die Freude, dir zu helfen. Die machen das wirklich gerne. Auch ein wichtiger Satz, den ich auf jeden Fall mitnehme und du vielleicht auch: Frag dich nicht, ob du dir etwas leisten kannst, sondern wie du dir das leisten kannst. Das ist ganz, ganz wunderbar um die Ecke gedacht, denn wenn es etwas gibt, auf was du nicht verzichten kannst oder möchtest, zum Beispiel die Miete in Berlin, dann denk doch mal vielleicht, wie du es dir ermöglichen kannst. Das macht den Möglichkeitsraum für Lösungen auf, so wie Henriette so schön gesagt hat. Schau auch vielleicht, was du verkaufen oder alles vermieten kannst von deinen Dingen, die du hast und nicht täglich brauchst. Und denk über alternative Urlaubsmodelle nach. Du brauchst den Urlaub, das ist ganz wichtig. Du brauchst Erholung, deine Kinder auch. Und schau mal, was du hier vielleicht möglich machen kannst, ohne dass es sehr viel Geld kostet. Aber am allerwichtigsten ist es wirklich, miteinander zu sprechen. Wenn du nicht weißt, wen du ansprechen sollst, könntest du dich zum Beispiel auch nach alleinerziehenden Vereinen oder alleinerziehenden Gruppen in deiner Nähe umsehen. In Berlin möchte ich ab Juni 2024 eine Gruppe für Getrennte gründen, in der wir über Finanzen, aber auch alle anderen Themen rund um Trennung sprechen können und uns austauschen können. Zum Beispiel die Themen, die ich bereits in dieser ersten Staffel thematisiert habe, aber natürlich auch ganz persönliche und emotionale Themen. Dafür möchte ich einen vertrauenswürdigen Raum schaffen. Falls du daran interessiert bist, dann schreib mich doch gern an. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich danke dir ganz sehr und von Herzen, dass du diese Podcast-Staffel angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass doch gern eine Bewertung da. Damit verhilfst du zu mehr Sichtbarkeit und damit auch andere Menschen in dieser Situation diesen Podcast finden können. Es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Infos dazu könntest du zum Beispiel durch das Abonnieren meines Newsletters bekommen oder auch, wenn du mir bei Instagram folgst. Also auf diesen beiden Kanälen werde ich auf jeden Fall Infos veröffentlichen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Gute und denk dran, in jedem Chaos steckt eine Chance.